Himmelklar ist hier. Ich bin Verena Tröster und ich freue mich sehr, dass wir uns hören. Ein spannender Gast wartet und ich finde, er kommt absolut zur rechten Zeit. Denn wir müssen reden über Sicherheitspolitik, über Aufrüstung, über Verteidigung, Friedensethik und die Frage, wie man vor christlichem Hintergrund überhaupt mit Krieg umgeht. Mein Gast ist ein Katholik in Soldatenuniform, nämlich der zweite Chef der deutschen Luftwaffe, Ansgar Rieks. 45 Jahre lang hat er gedient, war bis letztes Jahr Generalleutnant und ist jetzt im Ruhestand. Und während seiner Militärlaufbahn hat er immer wieder auch sein Katholischsein einfließen lassen. Sicherheitspolitisch, das erzählt er, befinden wir uns in einer absoluten Zeitenwende und nicht nur die Luftwaffe ist dabei aufzurüsten.
Wir haben einen unglaublichen Nachholbedarf, nicht in der Menge da auch, aber vor allen Dingen auch in der Qualität der Ausstattung. Das liegt natürlich auch daran, dass die Friedensdividende seit 1990 so eingefahren worden ist dann. Und deswegen kriegen wir natürlich jetzt mit dem Kauf der F-35, mit dem Kauf der CH-47 des Hubschraubers oder auch mit Aero-3, mit dem Raketenschutz, natürlich ganz wesentliche Elemente in der Erneuerung dieser Luftwaffe, um für die Zukunft gewappnet zu sein.
Was genau das bedeutet, erklärt er und er sagt außerdem, Bundeswehr und Kirche haben vielleicht mehr gemeinsam, als mancher denkt. Der Katholik in Uniform ist nämlich in den synodalen Ausschuss gewählt worden und er engagiert sich dort für die Erneuerung der Kirche und auch für das Thema Friedensethik. Ganz herzlich willkommen, Dr. Ansgar Rieks, bei uns im Himmelklar-Podcast. Schön, dass Sie da sind.
Ja, guten Morgen, Frau Tröster. Ich freue mich auch.
Wie ist die richtige Anrede? Sage ich Dr. Rieks, Sie sitzen mir in Zivil gegenüber oder sagt man noch Generalleutnant AD?
Wenn Sie mich ansprechen wollen, dürfen Sie es erstmal tun, wie Sie möchten. Formal heißt es Herr General, so, aber wenn man in Pension ist, ist der Name völlig ausreichend.
Das heißt, mit vollem Lametta dürfen Sie auch gar nicht mehr auflaufen, ne?
Ja, es gibt einzelne Events, da kann man das noch tun, auch wenn man in Pension ist, aber es ist allgemein üblich, dass wenn man den Dienst verlassen hat und dann in den sogenannten Ruhestand gegangen ist, dass man dann in Zivil kommt. Und das verändert ein wenig die Identität, weil man in Uniform erst mal der Soldat ist und dann die Person. Und jetzt ist man die Person und dann dahinter der Soldat AD. Aber da gewöhnt man sich schnell dran und so ist es nun mal.
Wir treffen uns ja hier in sehr bewegten Zeiten. Es ist eine Zeitenwende, kann man glaube ich sogar sagen, in Bezug auf militärische Bedrohungen in direkter Nähe. So gefühlt hat der Ukraine-Krieg diese Zeitenwende eingeläutet. Der Krieg in Nahost kam relativ bald dazu. Wie erleben Sie diese Zeit gerade?
Ich bin zunächst mal erstmal froh, dass der Bundeskanzler überhaupt das Wort und damit natürlich auch die Bedeutung und vor allen Dingen auch diese Zeitenwende zum Ausdruck gebracht hat in seiner Rede 3 Tage nach Angriff am 27. Februar 2022. Wir waren uns ja auch gar nicht einig darüber, ob wir in einer Zeitenwende waren oder ob wie diese Zeitenwende sich ausbricht vor dem Hintergrund dessen, dass wir bis dahin halt eben so etwas nicht erlebt haben. Und das Zweite war, wir wollten ja manchmal auch Zeitenwenden gar nicht akzeptieren, weil das sind immer so Sprünge und wir haben ja auch eine kontinuierliche Entwicklung und so weiter. Ich glaube, sicherheitspolitisch hat es aber durchaus tatsächlich eine Zeitenwende gegeben über diesen Angriffskrieg. Man kann darüber diskutieren, ob es schon 2014 war mit dem Angriff auf die Krim und der Übernahme und des Donbass, Teile des Donbasses. Aber sicherheitspolitisch war das sicherlich etwas völlig Neues. Ja, wieder über Angriffskriege, völkerrechtswidrig, Land oder Bedeutung oder Einfluss zu gewinnen und etwas zu übernehmen, was Russland getan hat. Ich glaube, Zeitenwenden sind auch beispielsweise gerade jetzt insbesondere technologisch. Was wir gerade an Technologieveränderungen erleben und was wir dadurch auch an Auswirkungen haben auf die Gesellschaft, aber natürlich auch auf die Kriegführung, Operationsführung, aber durchaus auch in vielen persönlichen Bereichen, das ist schon enorm. Und deswegen glaube ich, ist das Wort Zeitenwende zum richtigen Zeitpunkt gekommen. Und obwohl es nur sicherheitspolitisch ausgedrückt war, hat es eigentlich eine Zeitenwende in ganz vielen anderen Bereichen gleich mitgenommen.
Werden wir auf jeden Fall auch noch Gelegenheit haben, drüber zu sprechen. Sie sind 45 Jahre lang Soldat gewesen, 1978 in die Bundeswehr eingetreten. Gab es so eine Situation wie die, die es jetzt gerade gibt, schon mal? Also ich persönlich kenne die Ausläufer des Kalten Krieges Anfang der 90er Jahre in meinem Heimatdorf. Ich erinnere das, dass Panzer in den Straßen standen, dass diese Starfighter tief flogen. Mein Vater beschwerte sich damals und hat irgendwo angerufen und gesagt, die Kinder im Sandkasten erschrecken sich, dass Manöver stattfanden. Kommt das jetzt wieder?
Also wir haben ähnliche Erfahrungen. Ich bin in Ostwestfalen groß geworden und genau das, was Sie beschrieben haben, war dort natürlich auch. Also wir haben bis zur Wende, bis zum Ende des Kalten Krieges 1990 natürlich auch in einer unmittelbaren Bedrohungssituation dem Warschauer Pakt gegenüber gelebt. Und es war wichtig, einfach gut aufgestellt zu sein, um aus den Erfahrungen auch des Zweiten Weltkriegs und der Zeit danach natürlich dann auch verteidigungsfähig zu sein, und das waren wir da auch. Wenn Sie mich nach Zeitenwenden fragen, wo habe ich mich erlebt, ist dieses 1990 oder 89 beginnend natürlich eine Zeitenwende gewesen mit dem Fall der Mauer, mit dem Ende des Kalten Krieges, wo wir wirklich gedacht haben, also das hast du jetzt in deinem Leben erlebt. Das ist die Zeitenwende deiner Generation. Und das haben wir, glaube ich, auch alle so gedacht. Deswegen, es war ja auch eine Zeitenwende, unabhängig davon, dass sich das immer hinterher herausstellt, ob es eine war oder nicht. Als wir dann in den Kosovo-Konflikt, Jugoslawien-Konflikt und so weiter, also auch einem Krieg vor der Tür Ende der 90er Jahre eingetreten sind und zum ersten Mal mit Luftstreitkräften bombardiert haben beispielsweise, da haben wir in der Luftwaffe gesagt, das ist jetzt die Zeitenwende, die hinter der Zeitenwende kommt. Heute würde ich sagen, beurteilt man das als nicht mehr so gravierend. Damals haben wir es aber so gemacht. Und wenn Sie dann nochmal 9-11 nehmen und viele Dinge, die so gekommen sind, ich glaube, das Gefühl einer Zeitenwende ist häufiger da und Geschichte zeigt dann im Endeffekt immer, ob es denn wirklich eine war oder nicht. Und ich bleibe dabei, 1990 war definitiv eine und ich glaube auch 2022 ist ebenso eine gewesen.
Ist auf jeden Fall eine, die wieder sichtbar oder hörbar ist, vor allem auch am Himmel, wenn wir über die Luftwaffe sprechen. Air Defender 23 zum Beispiel, die größte Luftwaffenübung seit NATO-Bestehen. Eine Machtdemonstration gegenüber Russland. Wie ist die Situation aktuell? Ist die deutsche Luftwaffe vorbereitet?
Also ich würde mal sagen, erstmal, also eine Machtdemonstration gegenüber Russland war nicht das Ziel und auch nicht der Effekt. Natürlich hat es immer auch eine Visibilität und man muss auch zeigen, dass man etwas kann. Und Abschreckung wirkt immer über Fähigkeit und auch über Demonstration und über den Willen, es einzusetzen. Diese Elemente müssen immer zusammenkommen. Aber es ist auch wichtig, Dinge einfach mal zu üben. Und wie lange haben wir insbesondere solche Dinge wie bei Air Defender, also die Verlegung von über 100 Luftfahrzeugen aus Continental US hier nach Deutschland und dann halt eben im Verbund mit unseren Bündnispartnern in Europa nicht geübt in der Form. Ich will auch nochmal zum Ausdruck bringen, dass die deutsche Luftwaffe diese Übung geführt hat. Ja, also das ist auch eine Erfahrung gewesen, wie macht man sowas und wie führt man das Ganze? Das muss ja koordiniert sein. Und es hat vor allem auch eine ganz große Bedeutung gehabt mit Blick auf die zivil-militärische Zusammenarbeit. Also Luftstraßen über die deutsche Flugsicherung freizumachen beispielsweise. Ne? Oder auch Flugzeuge über Deutschland fliegen zu lassen, die sie nicht unter Flight Radar 24 sehen können. Alle diese Dinge wie Spritversorgung an den Flughäfen, Nachschub, Verpflegung, Absicherung und alle diese Dinge, die im Rahmen dieser Übung mitgeübt worden sind, das ist, glaube ich, das Entscheidende, dass alle diese Elemente zusammenkommen und dass man dann anschließend sagen kann, ja, es gibt noch einige Elemente, wo man es verbessern kann, aber wir haben es mal gemacht und wir wiederholen das auch. Wenn Sie sagen, wo steht die deutsche Luftwaffe heute, kann ich Ihnen sagen, wir haben einen unglaublichen Nachholbedarf, nicht in der Menge da auch, aber vor allen Dingen auch in der Qualität der Ausstattung. Das liegt natürlich auch daran, dass die Friedensdividende seit 1990 so eingefahren worden ist dann. Und deswegen kriegen wir natürlich jetzt mit dem Kauf der F-35, mit dem Kauf der CH-47 des Hubschraubers oder auch mit Aero-3, mit dem Raketenschutz, natürlich ganz wesentliche Elemente in der Erneuerung dieser Luftwaffe, um für die Zukunft gewappnet zu sein. Der Vorwurf, dass das viel Geld ist, dem kann ich nichts entgegensetzen. Ja, also es ist eine Menge von den 100 Milliarden des Bundeskanzlers, die in die Luftwaffe hineinlaufen. Aber wir haben auch den größten Nachholbedarf gehabt.
War das falsch, die Bundeswehr und den Zivilschutz so zurückzufahren in den letzten Jahrzehnten?
Wenn Sie jetzt jemand fragen wie mich, dann ist die Antwort natürlich immer ja, es war falsch. Natürlich gibt es gewisse Adaptionen und wenn unmittelbare Bedrohungen nicht mehr so da sind wie früher, kann man sich entsprechend auch daraufhin adaptieren. Deswegen habe ich es schon verstanden. Aber es ist natürlich immer so ähnlich wie bei der Feuerwehr. Wenn es nicht mehr brennt irgendwo, ne, schaffen Sie die Feuerwehr ab und wissen, wenn es morgen tatsächlich brennt, sind Sie nicht mehr in der Lage zu löschen. So. Also insofern würde ich sagen, ja, es war sicherlich in der Form falsch, aber es war auch in der Intensität falsch. Also ich habe erlebt, wo Bundesminister zu Gutenberg 2010 versprochen hat, aus einem Haushalt von 31 Milliarden Euro, da lagen wir ungefähr von der Verteidigung her inklusive allem, in vier Jahren 8,3 Milliarden Euro auszuschwitzen. In der Zeit war ich Planer im Ministerium und ich kann Ihnen sagen, das ist nahezu unmöglich gewesen. Allein durch die Verträge, die geschlossen waren, allein durch die kurze Zeit. Und dann nehmen Sie mal aus Ihrem privaten Haushalt, den Sie jetzt nun gerade haben, mit Ihrem Mann und Ihrer Familie, nehmen Sie mal ein Drittel Ihres Geldes von heute auf morgen weg. Ich weiß nicht, wie es Ihnen dabei geht.
Das würden wir merken.
Ja, aber das war die Situation. Und deswegen ist, glaube ich, auch das ein entscheidender Fehler gewesen, dass man so radikal das gemacht hat und dann halt eben, dass man diese Pferde so gewechselt hat in die Richtung. Und ich glaube, das führt jetzt dazu, dass halt eben diese unglaublichen Anstrengungen erfolgen müssen, um wieder auf Stand zu kommen.
Sie haben mal einen sehr spannenden Artikel veröffentlicht zum Thema Resilienz. Da haben Sie einen Leitspruch von damals aufgegriffen in diesem Artikel, und zwar den Leitspruch, es geht darum, kämpfen zu können, um nicht kämpfen zu müssen. Ist das heute immer noch ein Leitspruch, der gilt?
Ah, Sie haben sich gut vorbereitet. Ja, dieses Thema Resilienz treibt mich jetzt derzeit schon ein bisschen um, weil es gesamtstaatlich ist. Es hat jetzt nicht nur was zu tun mit Verteidigung, mit militärischen Dingen, sondern natürlich auch mit der Gesellschaft. Mach mal ein kleines Beispiel. Als wir unter Corona die Kindergärten zu hatten, wie waren die jungen Familien da aufgestellt? Es hat manchmal wirkliche Probleme gegeben vor dem Hintergrund, was mache ich jetzt mit meiner Tochter, mit meinem Sohn beispielsweise? Ne? Sind wir da resilient gewesen gegen Krisen? Oder ein anderes Beispiel, wenn wir im Ahrtal einen Landrat oder einen politisch Verantwortlichen gehabt hätten, der vor der Flut gesagt hätte, wir müssen uns mal um Hochwasser kümmern, hätten sie gesagt, hast du nichts Besseres zu tun? Ja, dann rauscht so eine Flut da durch und jetzt versuchen wir resilient zu sein gegen solche Dinge. So, und deswegen ist das meiner Ansicht nach so ein Thema, was eigentlich auch eine Zeitenwende für die Gesellschaft, für die Bevölkerung ist, jetzt mitkommt. Zu Ihrer Frage, kämpfen können, um nicht kämpfen zu müssen. Der Generalinspekteur der Bundeswehr, Carsten Breuer, hat ja irgendwann mal gesagt, das reicht jetzt nicht mehr, wir müssen jetzt kriegstüchtig werden. Und der Minister hat es halt eben auch verkündet. Ich finde das Thema kämpfen können, um nicht kämpfen zu müssen, auch ein Stück weit Abschreckungsphilosophie der Vergangenheit, die aber heute noch gilt. Das ist darüber hinaus neben dem Können auch immer ein faktisches Können ist, was die Gerätschaften betrifft, also Panzer, Flugzeuge, Schiffe, was die Kommunikation betrifft, also alle diese, also die Ausstattung insgesamt neben diesem Ausbildungsaspekt ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt. Und vielleicht ist das, was der Generalinspektor zum Ausdruck bringen will, ohne dass ich ihn jetzt interpretieren möchte, dass er sagt, das haben wir früher gesagt, das reicht aber nicht mehr aus, wir müssen jetzt kriegstüchtig sein. Und vielleicht abschließend dazu nochmal, ich habe jetzt vor kurzem einen Artikel gelesen des Theologen Matthias Gillner aus Hamburg, der gesagt hat, kriegstüchtig ist nicht das richtige Wort, wir wollen eigentlich keinen Krieg. Ja, man könnte es so sagen, es könnte auch verteidigungstüchtig heißen oder so. Aber vielleicht ist das auch eine Mentalitätsfrage, mit der wir jetzt wieder in die Gesellschaft gehen, dass wir tatsächlich uns wieder auf Krieg vorbereiten müssen, auch wenn wir natürlich keinen Krieg in dem Sinne führen wollen und uns auch nicht auf Kriegführung, insbesondere nicht offensiv einrichten, sondern eigentlich verteidigungsfähig sein wollen. Und das natürlich mit uns selbst, aber auch im Bündnis.
fühlt sich tatsächlich auch so ein bisschen an wie eine deutsche Haltung, die da so hintersteht. Ist das vielleicht auch eine christliche Haltung? Weil, also ganz plakativ gesagt, als Christ, Sie sind Katholik, ist man doch dem Frieden verpflichtet, oder nicht?
Ja, natürlich. Und es gab ja auch schon mal in der Diskussion, die über all die Jahre geführt worden ist, die Linie, dass die Bundeswehr die größte Friedensbewegung ist, die wir haben. Also das sind alles so Diskussionen gewesen in der Vergangenheit, insbesondere in dieser Vergangenheit vor 1990, die wir da geführt haben. Wir waren bis 1990 auch in einer sehr, sehr intensiven friedensethischen Diskussion. Sie können sich noch Bonner Hofgarten, Wieso und alle diese Nachrüstungsdebatten und so weiter vielleicht vorstellen. Ich habe es am persönlichen Leib erlebt. Ich bin als junger Student und Leutnant von der Bundeswehr-Universität in Hamburg, wo ich studiert habe, mal auf dem evangelischen Kirchentag 1980 um die Alster gewesen und habe meine Uniform angezogen dazu. Ich habe sie anschließend in den Müll geschmissen, weil sie voll Ketchup, Bier und solchen Dingen war, weil ich natürlich in einer solchen Gesellschaft weder willkommen war noch akzeptiert. Wenn man aus einer solchen Zeit kommt und dennoch Friedensethik für gut empfindet, ist das schon meiner Ansicht nach eine Menge Reflexion. Ja, ich stehe bis heute dafür ein, dass wir Friedensethik nicht als Ergonomie bezeichnen, so nach dem Motto, ja, wenn ich sie habe, ist es etwas schöner, aber ich kann es eigentlich auch ohne, sondern dass sie auch essentiell ist, insbesondere in den Ausprägungen, mit denen man dann Friedensethik tatsächlich konkret dann auch angeht. Ich finde aber eins ganz schlimm, und das ist so eine Tendenz, die wir in den vergangenen Jahren gehabt haben, wo ich wirklich viel für arbeite, dass wir da rauskommen. Und das ist, dass wir Friedensethik bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag diskutieren und niemals zu Ergebnissen kommen. Die können ja heißen ja oder ja mit Einschränkungen oder nein. Aber am Ende brauchen Soldaten ein Ergebnis. Und das muss her.
Macht es für Sie denn einen Unterschied, als Katholik Bundeswehrkarriere gemacht zu haben? Oder hat das keine Rolle gespielt, der Glaube in Ihrer Laufbahn?
Frau Tröster, ich glaube, das ist viel weniger so kritisch oder so besonders oder so, als man es jetzt vielleicht hier in diesem Interview oder auch sonst irgendwie zum Ausdruck bringt. Also natürlich fällt man auf, wenn man aktiv sein Katholiksein oder sein Christsein ein bisschen nach vorne bringt. Ich habe auf alle Glückwunschkarten, ob es Geburtstagskarten oder Weihnachtskarten war, immer draufgeschrieben, alles Gute und Gottes Segen. Das ist manchmal schon aufgefallen. Also das ist ja interessant, dass Sie das schreiben. Sage ich, ja, ich stehe auch dazu, ich wünsche das auch. Ja. Ich habe einen Generalskameraden, der verteilt so kleine Engel. Das ist ein schönes Zeichen, da sagt er gar nicht viel dazu, aber das macht er einfach. Da steht er zu und dann ist das so. Oder es gibt andere, die fahren halt eben zum Katholikentag. Nicht viele, der jetzt demnächst wieder in Erfurt ist, nicht viele, aber einige doch. Oder nach Lourdes zur Soldatenwallfahrt. Und insofern gibt es überall so kleine Zeichen und so kleine Elemente, mit denen man durchaus zeigen kann, dass man Katholik ist und auch dem Glauben oder dem christlichen Glauben gegenüber positiv steht. Und das auch zum Ausdruck bringen kann. Es ist allerdings auf der anderen Seite, das darf ich Ihnen auch sagen, natürlich auch eine Menge Arbeit. Nicht irgendwo zu sein oder mitzulaufen, sondern man muss sich natürlich auch positionieren dazu. Nicht? Und Sie werden auch gefragt in vielen Dingen nach dem Motto, du bist doch der mit dieser Kirche da unterwegs ist. Kannst du mir mal sagen, wie deine Kirche dazu steht, das und dann kommt irgendwas. Und diese Positionsfindung für sich selbst ist ja auch sowas Ähnliches wie eine notwendige Gewissensbildung, aber auf der anderen Seite auch eine harte intellektuelle Arbeit, insbesondere in diesen Zeiten. Und ich finde, dass es das ist, was dann letztlich und endlich eine fundierte Diskussion auch ausmacht, dass man sich darauf vorbereitet, welche Fragen haben die Menschen und welche Antworten kann man denn geben oder wie bringt man sie ins Denken. Und abschließend noch eins dazu, weil mich das immer wieder ja auch ein bisschen umtreibt. Wenn man ganz ehrlich ist und schaut in diese katholische Kirche hinein und spricht über Friedensethik, gibt es parallel in der katholischen Kirche, wie nebenbei auch in der evangelischen und so, wie auch in der Gesellschaft, natürlich nicht die Meinung der Kirche. Sondern es gibt manchmal auch Dinge, die 180 Grad auseinander liegen. Gott sei Dank sind wir ein bisschen konvergiert jetzt seit 2022, aber wir sind immer noch sehr, sehr unterschiedlich. Wenn Sie die Friedensbewegung vertreten mal, ich nein, ich sag's jetzt nicht, durch irgendjemand mal nehmen und nehmen Militärseelsorge, dann haben sie häufig Antagonismen, die da sind. So, wenn sie jemand, der mit Kirche und der mit Glauben noch nie etwas zu tun gehabt hat, einen Soldaten, der im Einsatz danach fragt, eine Antwort geben, die heißt: Wissen Sie, es ist eine wichtige und gute Frage, die Sie jetzt stellen mit Blick auf diese Friedensethik. Und wenn ich in meine Kirche gucke, kommt es halt eben darauf an, wen Sie fragen, dann wendet er sich ab. Und deswegen finde ich schon, dass wir in der Lage sein müssen, nicht unbedingt zwingend einen einzelnen Punkt zu finden, der das Ergebnis ist, aber vielleicht sowas wie ein, militärisch würde man sagen, wie ein Zielkreis. Und daran zu arbeiten, das ist wichtig, sowohl bei den Laien wie auch bei den Hauptamtlichen.
Wenn wir vielleicht mal einen Schritt weggehen von der großen Friedensethik, das sind dann natürlich direkt so diese riesigen Fragen. Ich kann mir vorstellen, es gibt aber vielleicht auch Werte, christliche Werte, die während ihrer Sozialisation einfach verankert worden sind in ihrer Persönlichkeit. Sie haben zum Beispiel mal gesagt, wie viele Menschen haben sich in meiner Dienstzeit nur für mein Zuhören bedankt? Vielleicht sind es diese kleinen Dinge, die dann doch eben einen großen Unterschied machen. Gibt es da was?
Ja, also zunächst mal das mit den Menschen und dem Zuhören, das hat was zu tun, glaube ich, auch mit dem weitesten Feld von, ob sie Menschen mögen oder nicht. Ja, also man kann Führung auch betreiben über Angst, man kann Führung auch betreiben über Informationsvorsprung und sie können auch Führung betreiben, indem sie ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sie haben, ihre Soldatinnen und Soldaten ein Stück weit mitnehmen, auch Dinge erklären und so weiter. Ich glaube sowieso, dass wir in einer neuen Welt leben, in der die jungen Menschen, insbesondere die nächste Generation jetzt so nach mir, eigentlich viel mehr wissen als wir. Es gibt keine Frage, die offen bleibt. Alles wird sofort aus dem Netz gezogen. Es gibt viel mehr Informationen und so weiter. Sie wissen allerdings weniger dadurch, warum Dinge manchmal so sind. Und deswegen sind Vorgesetzte mehr und mehr darauf aus, beziehungsweise es ist auch notwendig, dass sie Dinge erklären. Ich habe früher in meiner Zeit, als ich so junger Soldat war, immer gesagt, oh, da habe ich einen General mal gesehen, ne, und der hat mir Neues erzählt und ich bin jetzt viel schlauer als vorher. Das können Sie vergessen. Wenn Sie irgendwo hinfahren, wissen die alles. Und wenn Sie sich dann hinstellen und sagen, könnt ihr mal mir sagen, warum die Dinge so sind? Und dann kommt nur Schweigen und dann erklärt man ein paar Sachen, die dann politisch sich begründen oder die militärisch nicht anders gehen oder warum manche Dinge auch so entschieden worden ist, dann haben sie, glaube ich, das getan, was sie heutzutage müssen. Ich glaube, das ist auch kein Phänomen der Bundeswehr, sondern ein Phänomen insgesamt in dieser Gesellschaft, was vielleicht ja auch ganz gut ist. Ne? Als kleine spaßige Geschichte dazu, ich bin an der Bundeswehr-Universität in München letztens gewesen, um mal einen Vortrag zu halten nach meiner aktiven Zeit über Digitalisierung in der Luftwaffe. Und habe dann einfach mal die Frage gestellt, eine voller Hörsaal, ne? Können Sie sich vorstellen, wie das aussieht, also ungefähr 250 Leute da drin, haben gesagt, wer von Ihnen ist schlauer als ich? Und es hat natürlich keiner gewagt aufzuzeigen und da habe ich gesagt, ihr seid das alle. Es hat nur etwas zu tun mit Erfahrung und mit der Lebenserfahrung, aber auch mit den Hintergründen und so weiter, was ich euch voraus habe. So, und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Bei der Tatsache, wie sie dann mit Menschen umgehen oder wie sie mit Menschen agieren, haben sie natürlich auch die Möglichkeit, sich da nochmal mit den jungen Menschen zu befassen. Das sollten sie auch tun, weil die sind anders als wir. Und ich glaube deswegen nicht, dass sie es schlechter oder was auch immer irgendwie nicht so gut machen, sondern sie machen es genauso anders, wie wir es in unserer Generation anders gemacht haben. Es ist nur wichtig, dass die Grauhaarigen, zu denen ich ja nun auch gehöre, dass die Rahmenbedingungen schaffen, dass sich Talente darin entwickeln können. Und nicht, dass sie Rahmenbedingungen schaffen, in denen diese Talente nicht mehr leben können. Und das ist das Wichtige, auch mit Blick auf Technologie, aber natürlich auch mit dem menschlichen Umgang.
Und das bringt Ihnen heute das Lob ein, dass Sie als Kommunikator bezeichnet werden oft. Oder als Vordenker zum Beispiel auch. Also was man definitiv sagen kann, wenn man so Ihre Karriere sich so ein bisschen anschaut, Sie haben keine Angst vor Neuem. Digitalisierung haben Sie eben schon angesprochen, auch die Digitalisierung der Luftwaffe. Stehen bleiben ist auf jeden Fall nicht so Ihr Ding. Gab es da in Ihrer Karriere Momente, wo Sie gesagt haben, meine Güte, jetzt stehe ich hier aber wirklich vor einem Scherbenhaufen und jetzt muss ich alles an kommunikativer Energie aufbringen, um Sie lächeln, ich glaube, Sie wissen schon, in welche Richtung ich möchte. Um durchzusetzen, dass man sich das Neue aber mal anschaut und schaut, ob das für uns passen kann.
Sie haben mich schon gut gekennzeichnet. Ich bin auch ein bisschen ungeduldig manchmal in Weiterentwicklungsthemen und versuche auch immer, möglichst Lösungen zu finden, die irgendwie dann tragfähig sind. Und ich kann auch immer nicht abwarten, wenn ich etwas sehe, was dann, oder in der Vergangenheit konnte ich es nicht, was dann eigentlich getan werden muss. In einer großen Organisation ist es nun mal so, dass manchmal die Wege etwas länger dauern und manchmal etwas mehr gebohrt werden muss, aber sie dürfen nicht aufhören zu bohren und auch nicht zu gehen. Wege müssen begangen werden. Ein kleines Beispiel mal mit Blick auf die Digitalisierung, weil Sie es ja auch angesprochen haben. Wir haben jetzt derzeit Entwicklungen in der Digitalisierung, ich habe ja schon über die Zeitenwende auch in der Technologie gesprochen, die sind einfach gravierend. So, wir haben künstliche Intelligenz, wir müssen damit nicht nur fachlich umgehen, sondern wir müssen damit auch ethisch umgehen, aber sie wird da sein. So, wir nutzen sie ja schon. Ja, um sie herum ist sie beispielsweise. Wenn Sie dann so eine komische Frage stellen wie, was machen wir jetzt in den Streitkräften damit oder in der Luftwaffe, und Sie schauen dann in tote Augen hinein, und bestenfalls kommt die Antwort, das wird uns die Industrie schon sagen, dann ist mir das nicht aktiv genug. So, und deswegen habe ich immer darauf gedrängt, dass wir kleine Pflänzchen überall mal pflanzen, um mal zu schauen, welchen Weg wir da gehen können und dann da was Großes rauszumachen. Deswegen ist diese Ungeduld auch immer berechtigt, unabhängig davon, dass wir jetzt in einer Situation stehen, die gerade diesbezüglich etwas schwierig ist. Wenn Sie 100 Milliarden Euro bekommen, weil Sie ein altes Auto, ein altes Haus, das Dach kaputt und möglicherweise dann auch noch irgendwo etwas anderes zu reparieren haben, dann reparieren Sie das erstmal oder Sie bringen es auf neuen Stand und so. Wenn Ihnen dann jemand sagt, ja, wir könnten jetzt aber auch noch das Haus voll durchdigitalisieren, dann würden Sie sagen, ja, erstmal eins nach dem anderen. So, und das ist die Situation, in der wir jetzt sind. Ich glaube, wir haben zwar eine Menge auch getan mit Blick auf Führungsfähigkeit und Verbindung, insbesondere auch mit Blick auf die Digitalisierung, aber wir erneuern uns gerade auf den Stand übermorgen. Wir müssen aber einen Schritt weitergehen. Deswegen war meine Perspektive immer das Zusammendenken der verschiedenen, in Deutschland sagt man Dimensionen, also Land, Luft, See, Cyber, Weltraum. Das sind die benannten Dimensionen. Um damit zusammenzuwirken in den Streitkräften. Wenn Sie das machen, haben Sie eine Chance, einem gut aufgestellten Gegner gegenüber erfolgreich zu sein. Wenn Sie es nicht machen, ist die alte Zeit an Ihnen irgendwann mal vorbeigelaufen und Sie sind dem ganzen System unterlegen. Und deswegen ist es keine schicke Luftwaffe, die entsteht durch sowas oder irgendwas, was auch immer, was Sie ganz toll finden, wo Sie sagen können, ja, wir machen das auch oder sowas, sondern es ist die schiere Notwendigkeit, in diese Zukunft militärisch hineinzugehen. Und als letzten Punkt vielleicht dazu, Sie müssen es ja nicht nur machen zwischen den Domänen, Sie müssen es auch mit Ihren Partnern können. Weil alleine stehen wir ja nicht ein für das Ganze, sondern wir sind ja in der Allianz da verbunden, und die Situation, die wir bis 1990 hatten, haben jetzt andere Nationen, und wir müssen natürlich mit unseren Partnern dafür auch genauso einstehen, wie man für uns eingestanden hat. Das heißt, sie müssen diese ganze Weiterentwicklung, die Technologie und alles das, was jetzt so kommt, diese Ungeduld auch ins Bündnis tragen und gemeinschaftlich nach vorne gehen. Und auch dafür habe ich sehr viel im internationalen Bereich gemacht, und ich glaube auch, es ist wichtig, dass diese Dimension nicht vergessen wird.
Gibt es da ein bisschen Ähnlichkeit zwischen der katholischen Kirche und der Bundeswehr? Sie sind ja relativ stark engagiert, auch in den Reformbemühungen der Kirche. Sitzen Sie da auch ungeduldig auf Ihrem Stuhl und denken, meine Güte, das muss doch mal weitergehen jetzt hier?
Ja, da bin ich gar nicht so der Einzige oder so. Da gibt es ja zahlreiche Initiativen, insbesondere im Zentralkomitee der deutschen Katholiken, was ja im Wesentlichen eigentlich die größte höchste Laienvertretung hier in Deutschland ist und wo wir im ZDK schon ordentlich die Trommel rühren. Also mit dem synodalen Weg, der hier aufgelegt worden ist, sind schon alle, naja, ich weiß jetzt nicht, ob alle sind, aber da ganz, ganz viele Themen natürlich erstmal benannt worden und auch dann in die Diskussion geführt worden und natürlich auch ja, durchaus auch mit der Deutschen Bischofskonferenz zusammen angegangen worden. Ich bin ein wenig erstaunt gewesen, das darf ich nur sagen, dass die Deutsche Bischofskonferenz in Lingen, ich weiß gar nicht, wann das war, ich glaube 2019 oder sowas, einstimmig beschlossen hat, diesen synodalen Weg zu gehen. Diese Einstimmigkeit konnte nur vom Heiligen Geist herkommen. Wer sonst hätte das geschafft? Ich glaube da auch an Wunder. Also das war ein Wunder. Nun haben wir es gemacht und wir sind Schritte nach vorne gegangen. Diese Ungeduld in der Kirche ist auch gut und meiner Ansicht nach auch wichtig, um überhaupt Dinge nach vorne zu bringen. Deswegen ist Ihre Frage nach der Parallelität oder nach der Ähnlichkeit dieses Prozesses, wenn Sie mich fragen, durchaus berechtigt. Es ist aber genauso auch wie im Militärischen. Sie haben gewisse Dinge, die Sie grundrenovieren, weil Sie ansonsten gar nicht mehr gut aufgestellt sind. Und Sie haben gewisse Dinge, die dann deutlich in die Zukunft reichen. Und die kann man auch voneinander trennen. Also manchmal muss man auch einen Schritt nach dem anderen machen. Ich bin persönlich der Ansicht, dass der synodale Weg und jetzt die Fortführung durch den synodalen Ausschuss in den synodalen Rat völlig richtig sind als Dialogplattform und auch letztlich zur Entscheidungsvorbereitung. Das müssen wir auch machen in all diesen Themen. Es darf aber nicht darauf angelegt sein, was wir manchmal haben, dass so jeder enttäuscht ist, wenn er nicht 100% durchkriegt. Also insofern war dieses Erwartungsmanagement zu Anfang so unglaublich, dass es eigentlich genau diesen Effekt hat heute. Und da bin ich sehr traurig drüber, dass wir so ungeduldig sind, dass wir sagen, ja, das ist aber jetzt alles Mist, es ist nicht gut gelaufen und so weiter. Nein, es sind Schritte gemacht worden, nebenbei auch unterschiedliche Schritte zwischen den Bistümern.
Haben Sie Beispiele?
Ja, also wenn Sie ein Beispiel mal nehmen, einfach mal ein einfaches Beispiel. Ich bin jetzt in St. Peter-Ording in Chur gewesen. Dort war wie selbstverständlich ein Gemeindeleiter, ein Gottesdienstbeauftragter, wo kein Priester mehr war, dort und machte nahezu alles in der Messe, bis auf die Dinge, die nur Priester können. Das können Sie in Köln nicht. So, nur mal als Beispiel, weil Sie danach gefragt haben. Ich bin aber nicht jemand, der hier Köln-Bashing macht oder ähnliches. Ich lebe auch in dieser Erzdiözese in Alfter. Aber man kann schon ein bisschen mehr machen da. Und das ist auch mit den Dingen so, die in Rom entschieden werden müssen. Ich bin jetzt vor kurzem in Rom gewesen, weil das ein kleines Abschiedsgeschenk war, was ich bekommen habe für den Katholik in Uniform. Ein besonderer Tag im Vatikan. Hatte auch die Gelegenheit, einmal dem Papst sogar die Hand zu drücken und ihm etwas näher zu sein, ohne viel Zeit und so weiter. Aber wenn Sie mal die weltkirchliche Perspektive dieser katholischen Kirche sich anschauen, dann gibt es durchaus Strömungen in manchen Bereichen, die wollen genau das Gegenteil von dem, was wir hier im synodalen Weg wollen. Ein Beispiel dafür ist Macht. Dort, wo ich drücke es mal allgemein aus, dort, wo wenig Demokratie ist in einem Staat, ist die Macht der Kirche hilfreich, um ein Gegengewicht zu bieten gegen die diktatorischen Ansätze einer staatlichen Struktur. Das heißt, man möchte eigentlich da eher die Macht der Kirche stärken, als sie sozusagen in Gemeindehände zu legen oder sowas. Das ist genau umgekehrt hier. Und wenn ich dann Papst bin und trage Verantwortung für die Weltkirche, dann kann ich mir vorstellen, dass ich in einem Zwiespalt bin. Und in diesem Zwiespalt kann ich mich nicht schnell auf eine Seite dann schlagen. Das wird so nicht gehen. Und deswegen bedarf es meiner Ansicht nach vielleicht zweier Dinge. Erstens des Aushaltens von nicht geregelten oder noch alten oder konstanten Elementen in dieser katholischen Kirche als solches. Oder zum Zweiten, und das ist vielleicht noch eine andere Möglichkeit, wie ich es persönlich sehe, des Akzeptierens von Unterschieden zwischen Ländern, Diözesen und möglicherweise auch Kulturen. Also warum sollen die Christen im Amazonasgebiet 100% genauso sein wie die Christen in Köln? Ja, wenn man das akzeptiert, dass man diese regionalen Unterschiede hat, was ja in der Kirche auch schon mal war, dann ist, glaube ich, auch in dem Rahmen, in dem man logischerweise die Unveränderlichkeit immer bestimmt, glaube ich, auch schon viel geholfen. Und dann würde man vielleicht die ein oder andere Ungeduld, die wir noch haben, vielleicht auch dadurch dann lösen können.
Jetzt sind wir auch wieder beim Thema Zuhören und auch bei dem Thema, die Wunder, die passieren müssen, auch gesehen werden. Gibt es denn ganz konkrete Themen, wo Sie sagen, das sind bei diesem Reformprozess in der Kirche meine Themen? Da stehe ich wirklich für ein, da stehe ich dahinter.
Ja, also ich persönlich bin zunächst mal in diesem Zentralkomitee, als ich vor 11 Jahren hineinkam, vor etwas gestanden, was, sag mal, festgefügte, gesetzte Themen waren. Das war Ökologie, Ökonomie, das war Friedensethik, das waren Frauen in kirchlichen Ämtern und in der Gesellschaft und ein paar weitere Themen. Die waren so gesetzt und die haben sich auch weitestgehend die ersten Jahre nicht verändert. Bin nicht ganz so froh und glücklich darüber gewesen, weil es gab so Entwicklungen, die eigentlich dort aufgegriffen werden mussten. Also beispielsweise jetzt Bioethik. Das ist eine ganz entscheidende Sache. Daran hängt natürlich auch ein Menschenbild, auch ein Frauenbild und so weiter. Das ist jetzt verstärkt gekommen. Mit sehr viel Mühe hatte ich vor 2022 versucht, das Thema Friedensethik auch wegzunehmen aus dem Thema, ja, wir sind für Frieden, sondern mal etwas dezidierter aufzustellen. Das ist eigentlich erst jetzt gelungen. Also das ZDK und damit auch die Kirche, und Sie werden es auch sehen bei dem Katholikentag, hat jetzt aufgeschaltet, das mal wieder zu diskutieren. Interessanterweise guckt man sich dann immer um und sagt, wer ist denn noch da, der das diskutieren kann? Weil niemand mehr geübt ist in diesen Fragen. Es hat auch jetzt das Wort der Bischöfe, die Friedensethikerklärung, die jetzt vor kurzem rausgekommen ist, ein ganz kleines bisschen nur dazu beigetragen. Ich bin ein bisschen enttäuscht gewesen, dass man nicht noch, sagen wir mal, sehr viel intensiver in die Themen eingestiegen ist, neben auf ganz, ganz vielen Seiten. Und als Elektrotechniker hätte man das auch auf wenige Seiten zusammenschreiben können. Aber das ist jetzt eine laxe Bemerkung. Ein weiteres Thema im ZDK, was wir auch noch gar nicht angegangen sind oder nur ganz, ganz wenig, ist dieses Thema Technologieentwicklung, insbesondere vor dem Hintergrund dessen, dass es diese Gesellschaft verändern wird. Die junge Generation lebt schon viel mehr da drin als wir, und wenn man eine Generation weiter, also wenn ihre Kinder beispielsweise jetzt mal genommen werden, das werden sie nicht wiedererkennen. So, wie gehen wir gesellschaftlich, wie gehen wir insbesondere vor dem Thema von Ethik und auch des Miteinanders und so, wie gehen wir mit diesen Dingen um? Als ich meinen Vorschlag gemacht habe, darüber im ZDK zu reden, haben sie mir immer gesagt, da müssen wir uns ja mit Technik befassen, das können wir nicht. Dann sage ich, naja, klar muss man sich mit den Fragen, mit den fachlichen Inhalten befassen. Es ist schwierig, aber auf der anderen Seite sage ich immer, wenn Sie jemand wie ich, der Elektrotechnik studiert hat und vertieft hat und der Soldat war, in die Lage versetzen müssen, und das wird ja immer verlangt, ne, dass wir Ethik denken, dann müsste ich auch von einem Ethiker verlangen, dass er sich über Technik und über Operationsführung unterhält. Und das ist noch ein bisschen schwierig, würde ich mal sagen. So, wenn Sie jetzt den synodalen Weg insgesamt mal nehmen, dann ist mein favorisiertes Thema, sage ich ganz offen, das Thema auf der einen Seite Macht- und Gewaltstrukturen in der Kirche, und das zweite ist das, was Laien in Verbindung mit den Hauptamtlichen in dieser Kirche leisten sollen, dürfen, können und so weiter. Also die Öffnung sozusagen der Breite für diejenigen, die mittun. Ich wäre in meiner Gemeinde bereit, diese Gemeinde zu leiten. Ist ein kleines Beispiel nur, ich weiß das, aber so, ich muss auch nicht ich sein oder irgendjemand anderes, ne? Aber wenn Sie das machen, müssen Sie auch ein gewisses Maß an Macht und Gewalt bekommen über die Strukturen. Das ist eine Art von Gewaltenteilung, die eigentlich dann aus der Diözese ausgehen muss und die man dann unten sozusagen zusammenfügt. Die Idee dazu habe ich mal geboren, ist auch mal diskutiert worden, aber gibt es in anderen Diözesen etwas intensiver als hier. Es ist allerdings auch festzuschreiben. Ja, wenn Sie es so, Menschen engagieren sich. Ich glaube auch, es würden viele das auch machen. Aber wenn Sie immer nur gesagt kriegen, pass auf, du machst das jetzt hier, aber entscheiden tut jemand anderes, dann ist das schwierig. Und wir wollen doch diese Kirche für diese Gesellschaft offen halten. Also nicht nur für wenige Hauptamtliche mit ein paar Gläubigen, die halt eben noch mal streng zur katholischen Kirche stehen, sondern wir wollen noch die Gesellschaft durchdringen damit. Und ich glaube, dass deswegen diese Einbeziehung von ganz vielen eine ganz entscheidende Sache ist.
Wir haben abschließend, obwohl noch so viele andere spannende Fragen auf meinem Zettel stehen, im Himmelklar-Podcast eine Frage, die wir wirklich immer stellen. Und ich bin sehr gespannt, was Ihre Antwort darauf ist. Was macht Ihnen ganz persönlich Hoffnung?
Also ich bin erstmal ganz froh und das macht Hoffnung, dass ein Stück weit Realismus zurück ist. Also wir haben über viele Themen jetzt gesprochen. In diesen vielen Themen sind wir, ich denke mal, etwas näher jetzt an den Themen selbst als an unserem Glauben, wie wir solche Themen angehen. Ja, das betrifft Verteidigung, das betrifft auch Technik, das betrifft auch Gesellschaft insgesamt. Also insofern nähern wir uns diesem Realismus. Und dazu kommt, und das gibt mir auch Hoffnung, dann etwas, was auf einem Podium auf dem Katholikentag sehr schön diskutiert werden wird, indem wir nämlich nicht mehr den anderen verteufeln. Die andere Meinung ist wertvoll. Ja, also Friedensethik, nur mal als Beispiel, hat immer gegeneinander gestanden. Also wir haben immer gesagt, das sind die Friedensjünger, und die haben gesagt, das sind die Radikalen. Also es ist weder richtig, den anderen zum Spinner zu machen, noch zum Mörder. Ne, diese Worte hatten wir alle in dieser Diskussion. So, das finde ich, gibt mir auch Hoffnung. Also ich habe durchaus mit dem Bundesvorsitzenden von Pax Christi die eine oder andere sehr angenehme Diskussion, was früher völlig unmöglich gewesen ist. So. Und ich glaube auch, dass, und das gibt mir auch Hoffnung, dass wir Entwicklungen haben, durchaus auch technische Entwicklungen, die uns auch im Gesellschaftlichen und auch Ethischen nach vorne bringen. Also ne, Ethik durch Technik beispielsweise. Das ist manchmal so nicht so erkannt oder wird nicht so gesehen, aber man kann das machen. Also wir haben im Wesentlichen eine nächste Generation, die das sehr viel mehr verquicken wird. Und dass das nicht so Dinge die so getrennt sind. Das gibt mir eigentlich auch Hoffnung, dass wir sowohl von den Fachlichkeiten dann näher zusammenkommen, nehmen wir auch müssen, als auch vielleicht vom Menschlichen her. Und insgesamt darf man sich die Hoffnung sowieso nie nehmen lassen, das ist immer klar. Weil wenn Sie das mal, dann sind Sie raus. Also geben Sie niemals auf. Übrigens auch einer von den Ratschlägen, die ich jungen Leuten immer gebe, die mich dann fragen, wissen Sie, Herr General, was muss man denn tun, um General zu werden? Dann sage ich, ein Stück weit dafür ist auch, ne, also selbst bei Niederschlägen oder bei Dingen, wo sie nicht durchkommen oder was auch immer, nicht aufzugeben. Also Realist zu sein, klar, aber durchaus auch dran zu bleiben. Und das gilt für Kirche auch. Also lass uns diese Kirche nicht aufgeben, sondern lass uns lieber, also viele, die austreten, machen das ja dann, ne, sondern lass uns lieber sagen, ja, mir gefallen gewisse Dinge nicht. Ich glaube auch, dass wir viel Verbesserungsbedarf haben und wir arbeiten dran und ich bin Teil dieser Arbeit.
Das sagt uns Ansgar Rieks hier im Himmelklar-Podcast, Generalleutnant AD. Ganz herzlichen Dank.
Es war mir eine große Freude. Danke auch von meiner Seite.
Himmelklar gibt's überall da, wo es Podcasts gibt, außerdem auf katholisch.de und domradio.de. Und wir sind kommende Woche wieder für euch da. Ich bin Verena Tröster. Macht's gut. Bis bald.